Ja, ich wünsche euch auch einen schönen guten Morgen. Bevor wir einsteigen in unseren Predigtext heute Morgen, möchte ich noch mal ganz herzlich zwei Geschwister unter uns begrüßen, die ja einen weiten Weg auf sich genommen haben, nämlich aus Athen. Die sitzen da oben. Vielleicht könnt ihr kurz, if you like to stand up, just. Das ist Michael und Georgia, das ist seine Mutter. Most welcome today. Ja, wir sind, die beiden sind hier aus einem nicht so schönen Anlass eigentlich, weil seine Schwester, Michael, seine Schwester ist an einem Gehirntumor operiert worden, hier in der MAH, also beziehungsweise im Gehirnzentrum. Und das war so eine komplizierte Operation, dass das nur hier gemacht werden konnte und nicht in Griechenland. Es ist aber soweit alles gut verlaufen. Dafür sind sie sehr dankbar und wir sicherlich auch. Wir sind Teil der Familie, wir haben gerade gehört, Gott baut seine Gemeinde weltweit und sie werden noch eine kurze Zeit hier sein. Und ja, ich denke, wir können für sie auch beten. Wir haben gerade gesungen, sag ja zu Gottes Wegen. Das ist nicht immer ganz einfach. Das so zu singen ist eine Sache, das dann zu erleben, auch wenn man durch schwere Nöte geht, wenn Krankheit und Schwierigkeiten in unser Leben kommen, die auch Gott zulässt, wo er sein Ziel mitverfolgt, dann zu sagen, ja Gott, du bist gut, du machst alles richtig, ist nicht immer ganz einfach. Und dennoch dürfen wir daran festhalten, das ist das Schöne, er ist unser Fels, er macht keine Fehler, er enttäuscht nicht. Und auch wenn wir es manchmal nicht verstehen, wie Gott führt und wie seine Wege sind in unserem Leben, so dürfen wir doch wissen, er ist gut, er meint es gut mit uns, er liebt uns. Und er hat gute Gedanken über uns. Und ich werde heute weitermachen im Philipperbrief. Und ich werde heute versuchen, etwas langsamer zu predigen. Das liegt jetzt nicht daran, dass das sowieso immer schon ein Anliegen ist für mich und auch für euch sicherlich nicht immer ganz einfach ist, wenn ich wie ein relativ schnell rede, aber ich versuche deswegen langsamer zu reden, weil der Eduard nicht versucht, mich zu übersetzen in Englisch. Und da ist es immer ganz hilfreich, wenn dann so eine gewisse Pause dazwischen ist, damit man das dann auch tun kann. Also, ihr habt den Vorteil, heute mich etwas langsamer zu hören. Ist das gut? Ja, schön. Ihr seid alle da. Lasst uns aufschlagen, Philipper Kapitel 1. Wir sind jetzt mittlerweile, wir gehen ja durch den Philipperbrief seit geraumer Zeit und wir sind jetzt mittlerweile angelangt in Kapitel 1, Vers 27. Und wir werden uns heute Morgen beschäftigen mit dem Wort von Kapitel 1, 27 bis zum Ende, Vers 30. Und ich möchte das zu Anfang mit euch lesen. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Lasst uns nochmal beten. Vater, wir wollen dir danken, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du zu uns sprichst und dass es nicht auf Menschen ankommt, nicht auf uns, nicht auf mich, sondern dass es du bist, der reden möchte heute Morgen. Und Herr, das ist ein herausfordernder Text in vielerlei Hinsicht und wir alle stehen staunend vor deinem Wort und was du zu uns sagst und wie wenig von dem, was wir heute hören werden aus deinem Wort, ist umsetzbar in unserem Leben. Und wir wissen, dass wir ohne dich nichts tun können und wir schwach sind und versagen. Und dennoch hast du uns lieb und hast Geduld mit uns. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dein Wort recht zu verstehen, aber auch es immer mehr Praxis werden zu lassen in unserem Leben. Hilfst du uns dabei? Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Ich möchte heute Morgen nicht mehr so sehr Wiederholung machen über den Philipperbrief. Ich hoffe, ihr habt das mittlerweile jetzt alle verinnerlicht. Für die Gäste und die das erste Mal heute hier sind, kann ich euch nur Mut machen. Lest mal den Philipperbrief, beschäftigt euch mit diesem Brief. Er ist sehr praxisnah, sehr beziehungsorientiert und wir können so viel lernen. Und er steckt voll von Perlen, will ich sie mal nennen. Schätze. Und die gilt es zu entdecken und das werden wir nur entdecken, indem wir lesen, indem wir uns mit dem Text der Bibel auseinandersetzen, indem wir Zeit mit dem Wort Gottes verbringen. Ich möchte einsteigen heute mit einem Bild. Wir alle kennen wahrscheinlich Prinz Harry. Schon mal gehört? Prince of Wales? Prinz Harry ist immer gut für eine Schlagzeile. So, eine oder andere hat es vielleicht in der Zeitung gelesen, die Jüngeren unter uns, wir schauen das im Internet an. Er ist immer gut für eine Schlagzeile in den Medien, ist er oft auch bekannt geworden als Dirty Harry. Also schmutziger oder schmutziger Harry. Nun, wo liegt das Problem? Er ist jung, er probiert viele Dinge aus, macht Dummheiten, das machen doch wir alle auch. Aber wo ist das Problem? Bei ihm. Er ist bekannt, wir nicht so. Gut, aber er hat eine besondere Bekanntheit. Warum? Er ist aus königlichem Hause. Ja? Und damit verbunden hat er Verpflichtungen. Richtig? Er muss sich so verhalten oder sollte sich so verhalten, wie das königliche Haus es von ihm erwartet. Er ist aus einem besonderen Haus eben. Und was... Wo liegt das Problem? Er lebt oft nicht seinem Stand gemäß. Richtig? Und deswegen ist er öfter in den Schlagzeilen. Warum sage ich das? Nun, unser Text hat damit auch zu tun. Wir Christen sind auch in einen besonderen Stand erhoben worden. Wir sind Kinder Gottes. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, bist du ein Königskind. Du bist von neuem geboren worden. Und damit verbunden ist auch ein Lebensstil, der erwartet wird von dir. Ja? Und darum geht es heute Morgen auch in unserem Text. Und wir wollen uns diesen Text anschauen und wir beginnen eigentlich so mit dem Einstieg hier. Und ich denke, dass dieser Vers 27 auch sehr gut die Überschrift über den Philipperbrief geben kann, weil all was daraus folgt oder was im Brief uns nahegebracht wird, dann auch in diesem einen Grundgedanken führt, nämlich nun führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Nun führt euer Leben würdig eurem Stand gemäß, könnte man vielleicht heute übersetzen. Was beinhaltet das alles? Oder was möchte uns dieser Text sagen oder dieser Vers? Wenn du zu Jesus kommst, gehörst du nicht mehr dir selbst. Du gehörst jetzt einem anderen. Du gehörst jetzt Jesus. Christus ist mein Leben, haben wir in den Versen davor gelesen, in Vers 21. Paulus sagt, mein Leben wird definiert aus Christus heraus. Christus ist mein Leben geworden. Und Sterben ist mir Gewinn. Wir gehören uns nicht mehr selbst, sondern wir gehören jetzt zu Jesus. Christus ist mein Leben. Wir werden auch in unserem Text, auch im Philipperbrief, in Kapitel 3, Vers 20, als Himmelsbürger beschrieben. Ja, wir sind Bürger des Himmels geworden. Wir leben zwar noch hier auf dieser Welt, Gott hat uns nicht herausgenommen, sondern wir haben einen Auftrag, eine Verantwortung, etwas zu tun noch hier, aber unsere Heimat ist das hier nicht mehr. Wir gehören zu ihm. Wir sind Himmelsbürger geworden. Und daraus folgt, dass daraus ein gewisses Verhalten entsteht. Ja, dass unser Verhalten dementsprechend das widerspiegelt, wohin wir gehören, nämlich zu Jesus. In 2. Korinther Kapitel 5, Vers 20 werden wir als Botschafter beschrieben. Botschafter an Christi Stadt. Wir repräsentieren den König hier auf Erden. Das sind alles so Dinge, die uns klar machen sollen, wer wir sind in Christus. Und das, wie Paulus hier sagt, im zweiten Teil, und ob ich komme, euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht. Ja? Also er sagt, ob ich nun da bin oder nicht, was er damit ausdrücken will, ist, dass das ein Job ist, der 24 Stunden am Tag gilt. Nicht nur der Sonntagmorgen-Gottesdienst ist Teil dieser Verantwortung, sondern er gilt 24 Stunden am Tag. Und ich habe so oft überlegt, wie ist das so in den Zeiten, wo mich nicht jemand sieht? Wir sind alle sehr gut und fromm und geistlich, wenn wir in der Gemeinschaft sind. Aber wie sieht es aus in den Zeiten, wo wir allein sind? Wo nur du deine freie Zeit gestaltest oder wie auch immer. Sind wir da auch Himmelsbürger? Leben wir da auch in dieser Verantwortung? Und ich muss euch sagen, ganz oft ist es nicht so. Wir können uns sehr schnell verändern, wenn andere Geschwister in unser Leben kommen. Oh, ja, wir wollen ja gut dastehen. Ist es nicht oft so? Paulus sagt ja, ob ich komme oder euch sehe oder abwesend bin, lebt dementsprechend, lebt eurer Berufung. Und ich glaube, das gilt uns genauso. Wir alle haben damit zu tun. Und das gilt 24 Stunden. Ob du beobachtet wirst oder nicht, Gott möchte, dass wir würdig dem Evangelium von Christus leben. Das macht uns nicht zu würdigen Menschen. Ja, also sprich, in anderen Worten, wenn ich würdig lebe, dem Evangelium entsprechend, dann nimmt mich Gott an. Das ist damit nicht gemeint. Sondern wir sind angenommen, wir sind Himmelsbürger, wir sind errettet und daraus folgt ein würdiges Leben. Ein Leben, das Gott ehrt. Dieses Wort würdig im Griechischen heißt so viel wie ein Bürger zu sein. Ja? Also Paulus hat das sehr bewusst hier gewählt. Dieses Wort würdig heißt, ich bin ein Bürger des Himmels. Und die Philipper wussten genau, was er damit meint. Denn die Philipper Philippi war eine römische Stadt. Da herrschte das römische Gesetz und sie waren stolz darauf, dazu zu gehören zum römischen Reich, obwohl sie in Griechenland in Philippi lebten. Ja? Und alles, was dort geschah, stand unter der römischen Herrschaft und darauf waren sie stolz. Und er sagt, wisst ihr, ihr seid stolz auf eure römische Bürgerschaft. Vielmehr solltet ihr stolz oder würdig dementsprechend leben, die ihr zu Christus gehört. Würdig des Evangeliums von Christus. Das ist eigentlich so die Grundlage, auf der Paulus jetzt ganz praktisch wird. Ja, wie sieht das jetzt ganz praktisch aus? Wie können wir das leben als Einzelne, aber auch als Gemeinde? Und darauf kommt jetzt der zweite Teil unseres Textes hier. Paulus gibt drei Eigenschaften hier oder Merkmale uns auf den Weg mit, was heißt es eigentlich, würdig dem Evangelium von Christus zu leben? In der Gemeinschaft wie auch als Einzelner. Denn die Gemeinde besteht aus Einzelnen und jeder ist Teil dieses Ganzen. Und da heißt es hier weiter, und ich, ob ich komme oder euch höre oder abwesend bin, dass ihr feststeht. Das ist der erste Teil hier. Feststeht in einem Geist. Was meint er hier? Es ist ein Begriff, den Paulus hier benutzt aus dem Militär. Feststehen. Seine Position halten. Das ist so der Begriff, der hier benutzt wird aus dem Krieg. Behalte das Feld. Welches Feld? Was sollen wir behalten als Christen? Nun, wir sind uns alle im Klaren sicherlich, dass wir hier nicht irgendwie Länder verteidigen sollen. Wir nehmen nicht Länder ein, sondern hier geht es um Glaubensinhalte, die wir festhalten sollen. Wo wir fest bestehen sollen, wo wir das Feld behalten sollen. Wir können vielleicht nochmal dazu parallel lesen, ist ja auch sehr bekannt, Epheser Kapitel 6. Epheser Kapitel 6, die Waffenrüstung Gottes wird uns da beschrieben, aber auch, wo der Schwerpunkt liegt in diesem Kampf. Da heißt es hier in Vers 10 in Kapitel 6, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir wissen, dass wir dieses Feld nicht behalten können aus eigener Kraft, sondern wir brauchen den Herrn. und in der Macht seiner Stärke können wir stehen. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt. Hier haben wir wieder den gleichen Begriff. Standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrscher, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen und so weiter. Ja, also der Schwerpunkt ist hier nicht der aktive Kampf insofern, dass wir Land einnehmen, so wie wir zu Jünger machen in Matthäus 28. Das Evangelium verkündigen ist etwas Aktives, wo wir rausgehen, Menschen zu erreichen. Sondern hier geht es darum, Glaubensinhalte, was das Evangelium beinhaltet, dafür zu stehen, festzustehen, nicht abzuweichen. Warum ist das so wichtig? Warum ist es so wichtig, das Evangelium in seiner Fülle, in seiner Aussagekraft dafür zu stehen? Warum ist das so wichtig? Weil das ist die Grundlage der Errettung, das Evangelium, das Kreuz. Wenn wir davon etwas wegnehmen, verliert es an Kraft und es kann den Menschen nicht retten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dafür stehen. Was ist das Evangelium? Das können wir nachlesen, 1. Korinther 15, in den ersten Versen. Ja, dass wir wissen, was ist das Evangelium? Wofür stehen wir eigentlich? Wofür stehe ich als Christ ganz persönlich, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme? Wir sollen feststehen, das Feld behalten. Feststehen heißt es hier in einem Geist. Bei mir ist es in groß geschrieben, Geist. In manchen Übersetzungen ist es klein. Beinhaltet sicherlich auch der Gedanke, dass wir gemeinsam daran festhalten. Dass wir einmütig sind. Das ist übrigens ein Gedanke, der jetzt bis Kapitel 2, Vers 4 uns prägen oder den Text prägt. Die Einheit unter Christen. Dass wir gemeinschaftlich an diesem Evangelium festhalten und dafür stehen. Aber in meiner Übersetzung heißt es in einem Geist im Großbuchstaben. Das heißt, Paulus möchte darauf lenken, dass dieses Feststehen uns nur gelingen wird, wenn wir in Abhängigkeit von Gott bleiben. In seinem Geist, in seiner Kraft. Wir werden nicht standhalten aus eigener Kraft. Wir haben gerade in Epheser 6 gelesen, dass wir nicht mit Fleisch und Blut kämpfen, sondern mit Himmelsmächten, ja, mit finsteren Mächten, die mit Dämonen, mit Kräften, die weit über unserer Kraft hinaus sind. Und wenn wir versuchen, in eigener Kraft für Glaubensinhalte zu stehen, dann werden wir versagen. Aber wenn wir in der Kraft Gottes bleiben, uns abhängig machen von ihm, dann wird es uns gelingen, auch fest zu stehen. Und das gilt bestimmt auch und auch für jeden Einzelnen individuell, für jeden Christen. Wir alle stehen in der Gefahr, abzugleiten, abzudriften, vielleicht auf Irrwege zu gehen, theologisch, persönlich. Wie wird es uns gelingen, festzustehen? Wie wird es uns gelingen, dabei zu bleiben? Es wird uns nur gelingen, wenn wir bei Jesus bleiben. Wenn wir bei Jesus bleiben, uns Zuflucht suchen hinterm Kreuz oder am Kreuz, ja, im Windschatten zu bleiben. Wir haben gestern einen Sponsorenlauf gehabt. Ja. Und dann sind wir in einer großen Gruppe 40 Kilometer durch Hannover gefahren vom Neuen Land. Und wir waren erst in einer großen Gruppe und da kann man sehr schnell im Windschatten gut bleiben. Ja. Irgendwo jemand muss ja vorwegfahren und du fährst hinten dran. Das ist immer ganz praktisch. Und dann waren Reifenplatten und dann waren wir plötzlich nur zu fünft. Und wir waren abgespalten von der großen Gruppe und wir haben unseren eigenen Weg suchen müssen. Ja, und so ist dann, haben wir uns immer abgewechselt, auch im Fahren. Ja, vorher, der eine fährt vor, der andere dahinter und so. So bleibt man im Windschatten. Und so möchte Jesus vor uns fahren, damit wir in seinem Windschatten bleiben. Das ist der sicherste Ort. Da sollen wir unsere Zuflucht finden. Da sollen wir bleiben, lernen zu bleiben. Das heißt für mich ganz persönlich, eben bei Jesus zu bleiben, heißt standhaft zu bleiben. Und das ist der erste Punkt, den Paulus hier nennt, der erste Merkmal, wie uns das gelingen kann, dass wir würdig dem Evangelium des Christus leben, dass wir standhaft bleiben.
dass wir stehen
zu dem, was wir glauben. Wir werden auch sehen, dass das auch Folgen hat, die nicht immer einfach sind, die nicht immer angenehm sind. Ja? Aber bleib fest stehen in einem Geist. Das ist, was uns Jesus heute Morgen sagen möchte. Behalte das Feld. Luther, als er vor dem Hohen Rat stand, will ich ihn mal nennen, und Rechenschaft geben musste für sein Leben, für seine Aussagen, die 95 Thesen, wir kennen seine Geschichte, nächstes Jahr feiern wir 500 Jahre. Der hat gesagt, als er gesagt wurde, leugne das, was du gesagt hast, er sagte, hier stehe ich. Wie jetzt weiter? Ich kann nicht anders. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und dann geht es aber weiter. Gott, helfe mir. Gott, helfe mir. Amen. Ja, hier stehe ich. Das ist das, was unser Text hier sagt. Luther hatte das verstanden. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Das ist das, würdig zu leben, dem Evangelium gemäß. Er hat es verstanden. Aus Glauben bin ich gerecht. Und nicht aus Werken. Dafür stand er. Und viele andere Dinge auch. Und darum geht's. Aber dieser Text hat noch ein zweites Merkmal, was uns hier gezeigt wird, und er geht weiter hier in Vers 27 im zweiten Teil, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft. Für den Glauben des Evangeliums. Ja? Einmütig miteinander kämpfen sollen wir. Ich glaube, das ist uns alles bewusst. Ja, das ist nichts Neues. Der Begriff, den er hier benutzt, ist nicht mehr aus dem Krieg, sondern aus der Sportwelt. Wer hat von euch schon mal in einem Team, in einem Sportwettkampf teilgenommen? Viele von euch wahrscheinlich, oder einige? Ja, gut. Ihr solltet ein bisschen mehr Sport machen, der Rest. Ist gut für den Körper. Ja? Aber alle die wir schon in einem Teamsport gearbeitet haben, wie wichtig ist es, dass man zusammen funktioniert, richtig? Das sieht man besonders gut beim Rudern, im Achter zum Beispiel. Ja? Wenn da einer mit seinem Paddel aus dem Rhythmus kommt, dann bricht das ganze Ding zusammen. Richtig? Ja. Und so ist es auch in der geistlichen Gemeinschaft, die wir haben. Wenn einer mit dem Paddel nicht mehr mitkommt oder ausschlägt oder nicht mehr in dieser Einheit bleibt, dann fängt das ganze Boot an zu schlackern. Es geht nicht mehr voran. Ja? Und deswegen ist bei Teamsport es so wichtig, dass man zusammenbleibt, dass man eine Einheit bildet. Und das sagt hier Paulus als zweites wesentliches Merkmal, wird es sein, wenn du würdig dem Evangelium von Christus leben möchtest, dann bleib in der Einheit der Gemeinschaft. Nun, das ist nicht immer ganz einfach. Einmal, weil wir persönlich alle Sünder sind, wir machen alle Fehler. Wir verletzen andere, wir verletzen nicht nur uns selbst, wenn wir Fehler machen, sondern wir verletzen auch unser Umfeld. Wir tun anderen Menschen weh. Und die reagieren manchmal nicht so geistlich, sondern die kämpfen dann zurück. Ja, anstatt zu sagen, komm Bruder, lass uns darüber reden, lass uns darüber beten, lass uns das klären, redet man lieber mit jemand anders darüber. So viel einfacher, als den Menschen selbst zu konfrontieren. Und so fängt ein Feuer an, sich auszubreiten und ruckzuck ist die Einheit dahin in der Gemeinschaft. Einmütig miteinander zu kämpfen für den Glauben des Evangeliums. Jesus sagt einmal, ein Reich, das entzwei ist, wird nicht bestehen. Das bezieht er hier auf Beelzebub, als er einen Dämonen ausgegriffen hat, haben sie zu ihm gesagt, du bist aus dem Reich. Da sagt er, aber wenn ein Reich in sich entzweit ist, kann es nicht bestehen. Also kann ich nicht den Dämon aus einer bösen Motivation, aus einer dämonischen Haltung herausgetan haben, sondern dann wäre das Reich entzweit. Und genau so ist es. Psalm 133 heißt, wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Die Einheit ist so wichtig. Wir haben, glaube ich, vor ein paar Wochen, habt ihr hier eine Predigt darüber gehört, ne? Johannes 17, glaube ich. Kann das sein? Na, ich war nicht da, weil ich woanders war, aber ich habe es gehört. Anton Gärtner hat darüber gepredigt, ja, über die Einheit, wie wichtig das ist, dass man, deswegen will ich das jetzt auch nicht zu weit ausführen, aber es ist so wichtig, dass wir lernen, in der gemeinschaftlich zu kämpfen. Und hier heißt es ja auch, dass wir miteinander kämpfen für den Glauben. Nicht gegeneinander, sondern für den Glauben. Dass wir gemeinschaftlich Dinge tun, dass das Evangelium hinausgetragen wird zum Beispiel. Das vereint uns. Ja? Schmoren wir im eigenen Saft und bleiben wir unter uns, dann geraten wir sehr schnell aneinander. Aber sind wir aktiv? Tun wir etwas für Jesus? Sind wir unterwegs mit ihm? Dann schweißt uns das zusammen. Weil daraus folgt, wenn wir aktiv wären, wer wird denn dann noch aktiv? Wenn Christen aktiv werden, wer wird dann auch aktiv? Die Gegenseite, der Feind. Der wird alles dagegen tun, um uns zu hindern. Aber durch diese Probleme, die daraus entstehen, werden wir zusammengetrieben. Es führt uns dahin, dass wir merken, Mensch, jetzt kriegen wir hier Gegenwind, was machen wir jetzt? Wir gehen zum Kreuz. Wir beten. Wir ringen darum. Lass uns zeigen vom Herrn, was ist jetzt dran? Wie sollen wir darauf reagieren? Das schweißt uns zusammen. Ja? Und deswegen ist es hier, der Schwerpunkt liegt einmütig miteinander, kämpft für den Glauben des Evangeliums. Und das bringt uns zusammen, es schweißt uns zusammen, es macht uns zu einer Einheit. Und so eine Einheit ist sehr schwer zu überwinden. Wir mögen zwar individuell nicht besonders gut sein, sagen wir mal, wenn wir jetzt eine Fußballmannschaft nehmen, ja, da mag der eine oder andere herausragen, ein Messi oder ein Cristiano Ronaldo, wie auch immer. Aber auch die funktionieren nur in der Gemeinschaft. Kriegen die keine Bälle, können die auch keine Tore schießen. Richtig? Das heißt, auch die brauchen ein Team. Und je besser das zusammen funktioniert, desto mehr Tore können vielleicht diese beiden schießen. Ja? Das ist der zweite Punkt, den uns Paulus hier nennt, in Bezug auf das würdig Wandeln dem Evangelium gemäß. Was ist das dritte? Und das ist wahrscheinlich eins der schwierigsten Aspekte in diesem Zusammenhang. Denn es geht hier weiter in unserem Text. Da heißt es, und euch in keinerlei Weise, in Vers 28, einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Rettung ist. Wir kommen da gleich nochmal drauf. Und zwar von Gott, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen. Da haben wir schon mal im anderen Zusammenhang drüber gesprochen. Die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Nun, den Aspekt, den wollen wir gar nicht hören. Wir wollen Siege sehen, wir wollen, dass Menschen sich bekehren und das möglichst einfach, ohne große Schwierigkeiten. Aber das ist nicht die Realität. Einmal ist es, wir haben es mit einem Feind zu tun, der alles daran tun wird, dass Menschen sich nicht bekehren. Ja? Und das Zweite ist, dass wenn Menschen angesprochen werden, die oft mit sehr viel Problemen kommen und Schwierigkeiten kommen und Nöten kommen, die kommen nicht so unbedarft zum Kreuz, sondern sie haben eine Historie, eine Geschichte. Das bringt oft Probleme mit sich. Das bringt mit sich, dass man sehr viel Zeit investieren muss, Kraft, Geduld und so weiter. Aber wir haben auch immer gesagt, da wo der Segen Gottes ist, da kannst du damit rechnen, dass es Leid und Schwierigkeiten geben wird. Und das ist, glaube ich, was der Text uns hier auch sagen will. Rechne damit, dass es Schwierigkeiten gibt. Es ist kein einfacher Weg, den uns Gott hier aufzeichnet. Aber er sagt, dass es hier, und das ist ein Begriff, den wir vielleicht schwierig einordnen können, denn euch wurde es, was Christus betrifft, die Gnade verliehen. Es ist ein Vorrecht, will uns Paulus sagen, für Christus zu leiden. Und wisst ihr, ich glaube, keiner von uns, vielleicht gibt es ein paar Ausnahmen, würde das wahrscheinlich so formulieren. Ich freue mich, für Christus zu leiden. Gehen wir mal in die Missionswelt. Ungefähr, man sagt so 90-95% der Missionare weltweit, die unterwegs sind, die arbeiten in Ländern, wo es relativ einfach ist, das Evangelium zu verkündigen. Warum? Das ist eigentlich klar, ne? Ich würde auch lieber nach Tansania gehen. Oder in Ländern wie, was weiß ich, Hawaii. Ne? Missionar auf Hawaii, wer möchte das nicht sein? So tolle, schöne, ne? Schöne Strände, wenig Widerstand. Am Wochenende kannst du mal surfen gehen. Schönes Wetter. Aber wie sieht es aus nach Saudi-Arabien, Marokko, Algerien, Indonesien? Nicht unbedingt. Warum? Gut. 99% Muslim. Gibt es richtig, richtig Ärger. Da kannst du von ausgehen. Wer geht da schon gerne hin? Nicht so viele. Offensichtlich, die Statistik sagt, dass ca. 5% aller Missionare in solche Länder gehen. Ja, und ich glaube, wir können uns alle damit identifizieren. Ne? Wir wollen da jetzt nicht Finger drauf zeigen. Ich würde auch lieber ein Land wählen, wo es einfacher wäre. Und dennoch brauchen diese Menschen auch das Evangelium? Oder andersrum gefragt, wer soll ihnen das Evangelium bringen, wenn wir nicht gehen? Dann bleiben die unerreicht. Tja, was machen wir jetzt? Versteht ihr? In uns drin liegt alle, wir wollen uns schützen, wir wollen möglichst wenig Probleme, wir wollen nicht leiden. Aber Paulus sagt hier, es ist Gnade für euch, und er nennt hier auch zwei Gründe, warum das Gnade ist, für ihn zu leiden. Und das Erste, was wir lernen können, ist, erwarte Probleme, wenn du dich einsetzt für Jesus. Dann musst du damit rechnen, es gibt Probleme. Es wird nicht glatt laufen. Definitiv nicht. Und das Zweite ist, dass wir bereit sind, zu leiden. Uns nicht, hier heißt es im Text, nicht einschüchtern lassen. Wenn der Gegenwind kommt, dass wir sagen, oh, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Na, dann streichen wir mal lieber die Segel und wir fahren mal ein bisschen flacher. Vielleicht kommen wir irgendwie drum rum. Sondern, dass wir sagen, ich lasse mich nicht einschüchtern von dem Widersacher. Und das ist interessant, was daraus folgt. Es heißt hier, das ist für sie, also für die Ungläubigen, ein Anzeichen des Verderbens. Wieso das denn? Es gab vor ein paar Jahren mal ein Attentat, das kommt ja immer wieder häufiger vor, durch Internet und so weiter hat man heute die Möglichkeiten ja fast überall, wenn irgendwelche Probleme in Gemeinden oder Attentate passieren, das sofort mitzukriegen. Ich glaube, es war die Boko Haram in Nigeria oder so, die in den Gottesdienst reingekommen sind mit ein paar Attentätern, haben da ein paar Bomben reingeballert, raus. Es waren, glaube ich, 23 Tote und zig Verletzte im Gottesdienst. Stellt euch mal vor, man sitzt hier und dann wirft da eine Handgranate jemand rein, rennt weg. 23 Tote. Da würde man sagen, also nächsten Gottesdienst, da wird wahrscheinlich die Ränge leer sein. Ne? Da werden Bomben geworfen, Handgranaten. Da gehe ich nicht wieder hin. Das heißt aber, dass die wieder zurückgegangen sind und ihren Gottesdienst ganz normal weitergemacht haben. Nach den Aufräumarbeiten, nach den Verlusten, nach den Beerdigungen. Sie sind zurück in den Gottesdienst gegangen und haben Gottesdienst gefeiert. Oh. Was ist das? Es ist ein Anzeichen des Verderbens für die Ungläubigen. Warum? Weil sie sehen, diese Christen, die meinen es wirklich ernst. Die lassen sich nicht einschüchtern. Die stehen für das, was sie glauben. Und für manche wird es sein, Mensch, wenn die so feststehen, wenn die so Jesus nachfolgen, bereit sind dafür zu leiden, da muss was Wahres dran sein. Andere wird es zum Verderben sein. Aber es heißt hier noch weiter, für euch aber der Errettung ist. Das heißt, für dich ist es ein Zeichen, du bist wirklich, du gehörst zu Jesus. Es ist ein Zeichen für dich, dass du bereit bist, auch für Jesus zu leiden, dass du errettet bist. Sagt der Text, nicht ich. Nun, wir in Deutschland kennen recht wenig davon. Es kann sich aber ändern. Und es wird sich ändern. Definitiv. Wir werden nicht in diesem Schlaraffenland immer leben. Es wird auch anders kommen. Es wird Ärger geben. Und die Frage ist, sind wir vorbereitet? Sind wir bereit, auch für Christus zu leiden, wenn es erwartet wird? Nicht, dass wir es suchen, aber dass wir bereit sind, wenn es von uns erwartet wird. Und dass wir es dann als ein Geschenk sehen und nicht als einen Fluch, sondern dass es eine Gabe Gottes ist, die uns auch die Möglichkeit gibt, würdig zu leben für unseren Glauben, für die Inhalte des Glaubens. Ja, das sind drei Dinge, drei Aspekte, die uns hier genannt werden. Es gibt sicherlich ganz viele andere noch, die werden auch in unserem Text oder in dem Philipperbrief noch weiter entfaltet. Aber das sind drei Merkmale, die Paulus sagt, die das widerspiegeln, was es heißt, würdig zu leben. Und ich glaube, in allen drei Punkten haben wir alle noch viel zu lernen, ich besonders. Wie schnell fange ich an, Dinge zu relativieren in meinem Leben? Nicht mehr so ernst zu nehmen, nicht festzustehen, nicht Kante zu zeigen, wenn es erwartet wird. Wie schnell bin ich auch dabei, nicht mehr miteinander zu kämpfen, sondern gegeneinander zu kämpfen. Wie schnell bin ich bereit, auch Leiden zu umgehen, wenn es geht. Ja? Wenn ich merke, wenn ich jetzt diesen Weg gehe, wird Konfrontation auf mein Leben zukommen, werden Schwierigkeiten in mein Leben kommen. Wie schnell bin ich dann bereit, den einfachen Weg zu wählen? Paulus sagt, nun führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Und das ist eine große Herausforderung. Ich glaube, wir sind uns alle bewusst, dass wir das ohne Jesus überhaupt nicht schaffen. Und dass wir da alle mannigfaltig immer wieder versagen. Das Schöne ist, dass wir immer wieder zum Kreuz kommen können. Das Schöne ist, dass wir immer wieder Vergebung erfahren können. Wir alle leben aus der Vergebung. Ohne die Vergebung würden wir alle versagen. Wir würden nicht würdig des Evangeliums von Christus leben. Das heißt nicht, dass uns alles gelingt als Christen. Und da dürfen wir auch Menschen, die Jesus nicht kennen, ganz offen sagen, weißt du was, ich bin noch lange nicht da. Ich mache genauso noch Fehler. Wir müssen nicht perfekte Christen sein und das auch der Welt so zu zeigen, in dem Sinne, weil es nicht stimmt. Es stimmt da gar nicht. Wir sind immer noch Sünder, aber wir sind begnadigte Sünder, wir versagen, aber wir haben jemanden, zu dem wir gehen können, um Vergebung beten können und wieder aufstehen dürfen. Das ist eigentlich das Bild des wahren Christen. Nicht der alles im Griff hat, dem alles gelingt, sondern der gelernt hat, aus der Vergebung zu leben. Das ist das Christsein, glaube ich, was uns eher nahe liegt. Und was machen wir mit diesem Text? Der hat enormen Anspruch an uns. Er fordert uns heraus. Wir können versuchen, ihn zu verstehen. Das haben wir heute Morgen gemacht. Wir können darüber reden. Aber worauf kommt es wirklich an? Was ist wirklich entscheidend, wenn wir so einen Text lesen? Und nicht nur diesen Text, sondern jeden Text in der Bibel. Was ist am Ende wirklich entscheidend? Das wisst ihr alle. Ja. Jesus sagt einmal in einem Text, in einer Stelle, da sagt er, selig sind die es tun. Selig sind die es tun. Und das ist da, wo es wirklich drauf ankommt. Dass wenn wir hier herausgehen, herausgefordert werden, und das ist gut, wir brauchen die Herausforderung, dass wir uns dann fragen, Herr, wie kann ich das in meinem Leben umsetzen? Wie kann ich darin lernen? Wie kann ich darin wachsen? Und das beginnt mit Sicherheit immer da, dass wir zu Christus kommen, zu ihm gehen und ihn bitten, Herr, sei du meine Kraft für diesen Tag, für diese Stunde, für diese Minute. Und hilf mir, dass ich das, was ich hier aus deinem Wort entdeckt habe, umsetzen kann in meinem Alltag. Das ist die größte Herausforderung, glaube ich, schlechthin. Aber das ist, was Christsein wirklich ausmacht. Das ist, wohin Gottes Wort uns führen möchte. Möge der Herr dazu Gnade schenken, dass es das immer mehr gelingt. Wir können es nicht aus eigener Kraft, ich sage ja immer wieder, und den Satz kennt ihr, Christsein ist nicht schwer. Christsein ist unmöglich. Christsein zu leben ohne Christus ist unmöglich. Und das ist wichtig, dass wir da immer dran festhalten, dass es ist nicht uns, nicht unsere Kraft, nicht unsere Ideen, nicht unsere Wirken, unsere Arbeit, die am Ende entscheidend ist. Entscheidend ist, dass wir bei Jesus bleiben und dass wir in ihm bleiben. Dazu brauchen wir immer wieder den Gottesdienst, die Gemeinschaft untereinander, die persönliche Beziehung, die wir pflegen sollen. Und daraus entsteht dieses veränderte Leben. Und auch daraus kommt die Kraft, das zu tun, was Jesus von uns erwartet. Er überfordert uns nicht, er fordert uns raus, aber er sagt, ich gehe mit dir. Meine Last, Matthäus 11, sagt er, ist super schwer. Nein, er sagt, meine Last ist leicht. Ja, ist sanft, mein Joch ist sanft. Sie ist leicht. Warum ist sie leicht? Weil Jesus mit dir geht. Weil er mitträgt. Weil er sein Leben durch dich leben will. Und für ihn ist nichts zu schwer. Für dich schon, aber für ihn nicht. Lass uns noch beten. Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Herr, es fordert uns raus, es macht uns klein, dich groß. Und das ist gut so, Herr, dass wir immer wieder dich, unser Leben in deinem Lichte sehen und merken, wie weit wir noch von dir entfernt sind, wie wenig wir eigentlich noch verstanden haben von dem, was es heißt, dir nachzufolgen. Und Herr, wir haben am Anfang davon gesprochen, unserem Stand gemäß zu leben. Herr, du hast uns zu Himmelsbürgern gemacht, du hast uns zu Königskindern gemacht. Wir sind dein, wir gehören zu dir. Und das fordert uns heraus, auch dementsprechend zu leben. Herr, und das gelingt uns manchmal, aber oft auch noch nicht. Und so wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, immer wieder neu Zuversicht zu schöpfen bei dir. Herr, dass wir Zuflucht suchen bei dir. Dass du unsere Burg bist, unsere Sicherheit, unser Zufluchtsort. Und dass wir immer wieder lernen, auch aus dir und in dir Kraft zu schöpfen für die Herausforderungen des Alltags. Wir danken dir, dass du zu uns stehst, obwohl wir oft nicht zu dir stehen. Und bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, das immer mehr umzusetzen, was wir heute Morgen in deinem Wort gelernt haben. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen.